Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ist kein Klischee, auch wenn es so klingt, sondern es ist schlicht eine ziemlich treffende Beschreibung, weil der Satz meint einfach nur, wir können nicht so richtig gut alleine sein. Und ja, wenn jetzt einige von euch denken, oh, ich bin voll gerne allein, es geht jetzt mal nicht um dieses Alleine-Sein, sondern sobald uns jemand ausschließt, macht das ja was mit uns. Was genau, darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Die Folgen von Ausschluss und Mobbing wird uns der Psychologe Norman Gutersohn erklären. Vanessa gibt uns einen Einblick in die noch kleine, aber ziemlich eingeschworene Community der Hobbyhorserinnen, also den Menschen, vor allem Kindern, die als Sport Steckenpferd reiten. Und mit der Autorin und Spoken-Words-Künstlerin Jule Weber spreche ich jetzt über die drinnen und die draußen, weil Jule war in der Schulzeit vor allem eine von denen draußen, was die drinnen, also die, die den Ton angegeben haben, Jule auch deutlich haben spüren lassen. Viele Jahre nach der Schule sind einige sogar zu einer Lesung von Jule gekommen in ihrer Heimatstadt, um genau das zu machen, was sie früher schon gemacht haben, nämlich sie auszuschließen. Wie sehr das an Jules Substanz ging und was das alles mit ihrem Kind zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Jule.
Hallo.
Wie geht's dir heute?
Mir geht's ganz gut. Es ist sehr schönes Wetter hier. Ich habe viel Lust, gleich noch rauszugehen, aber darum geht's mir gut.
Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du in der Schule nicht zu denen gehörst?
Ich glaube, dass es keinen Zeitpunkt in meiner Schulzeit gab, an dem sich das so richtig anders angefühlt hat. Das war schon immer Thema, schon mit der Einschulung. Aber so richtig schlimm wurde es dann so Ende der Unterstufe, Anfang Mittelstufe bei mir in der Schule.
Warum schon bei der Einschulung? Was hat dich von den anderen irgendwie getrennt?
Das konnte ich damals noch nicht so genau benennen. Heute habe ich da definitiv auch Begriffe für und Namen für. Aber irgendwas war schon immer anders oder so ein bisschen off für mich.
Und was sind die Begriffe? Kannst du die nennen?
Also ich bin hochbegabt und ich bin autistisch und ich bin queer und das sind alles so, boah, so Kategorien, die, naja, einen anders machen als so die breite Masse. Und man sollte meinen, das ist überhaupt kein Problem, aber manchmal ist es das dann eben doch.
Und wie bist du dann durch diese Grundschulzeit gekommen und auch durch die Unterstufe, wenn du eigentlich nie so richtig dazugehört hast oder dich dazugehörig gefühlt hast?
Ich glaube, so in der Grundschulzeit ging das alles noch so ein bisschen entspannter. Also ich habe noch nie gerne was mit größeren Gruppen zum Beispiel gemacht, aber hatte dann immer so einzelne Verbindungen, die irgendwie ganz in Ordnung waren. Und ansonsten habe ich einfach viel mich ausgeklinkt und gelesen. Und dann eben in der weiterführenden Schule fing es dann aber irgendwann an, dass es eben wirklich so einen aktiven Ausschluss gegen mich gab.
In der Hoffnung, dass wir das jetzt nicht wieder hochholen, was vielleicht irgendwo ganz gut in der Kiste verpackt ist bei dir, kannst du das erklären, was die da gemacht haben?
Boah, das fing mit so Kleinigkeiten an, irgendwie, dass ich in den Klassenraum gekommen bin und jemand auf meinem Platz saß und es einfach hieß so, nee, du kannst jetzt hier nicht mehr sitzen, und ging dann aber wirklich auch im Online-Bereich und im Offline-Bereich physisch, psychisch, gegen alles, eigentlich so ein Angriff auf jeder erreichbaren Ebene.
Haben sie dich auch also physisch angegangen tatsächlich?
Ja, zum Teil auch. Jetzt gar nicht so sehr. Ich habe immer den Eindruck, Leute denken da vor allem irgendwie an Gewalt, also irgendwie, weiß ich nicht, an Schläge oder Tritte oder so. Aber in meinem Fall waren das eher so Sachen wie, Leute heben mich hoch und tragen mich in eine Mülltonne. Davon bleiben keine
Verletzungen übrig.
Verletzungen, also man kommt dann nicht heim und hat ein blaues Auge oder so, dass irgendwie Eltern auch sagen würden, meine Güte, was ist denn da passiert? Aber so im Inneren macht das blaue Augen.
Ja, und kann man die, also diese Gruppe, die das gemacht hat, auch tatsächlich als Gruppe identifizieren? Oder war das eine Person, die sich immer wieder neue Mittäterinnen und Mittäter gesucht hat?
Also es gab schon Leute, die da aktiver drin waren und dann eben so eine ganz große Gruppe, würde ich sagen, Leute, die mitgemacht haben, weil mitmachen auch immer heißt, dass man nicht selbst Ziel wird. Mhm. Zwischen denen kann ich schon noch mal so ein bisschen differenzieren, eben also wer da federführend und wer eher mitlaufend war. Aber letztlich waren es schon die meiste Zeit alle. Also es hat sehr lange gedauert, bis das irgendwie mal aufgelöst wurde. Und also mit sehr lange meine ich mehrere Jahre wirklich.
Wie hast du immer reagiert auf diese Anfeindungen, auf diese Übergriffe?
Sehr unterschiedlich. So am Anfang, glaube ich, schon noch empörter, irgendwann auch mit so einer Resignation und einfach dem Versuch, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Man sucht sich dann da ja auch Strategien, wobei das alles Sachen sind, die ich jetzt im Nachhinein eben sehr gut also reflektieren und benennen kann, die mir aber in dem Moment gar nicht so sehr bewusst waren. Also ich habe dann irgendwann in der Zeit zum Beispiel angefangen, mich deutlich anders zu kleiden als die anderen, weil ich wusste, dazu werden sie was sagen, aber es ist viel leichter, in die Schule zu kommen und gesagt zu kriegen, du hast einen hässlichen Pullover an, als gesagt zu kriegen, du bist eine wertlose Persönlichkeit. Genau, und ich glaube, mitunter habe ich so ein bisschen versucht, durch so Sachen umzulenken. Mitunter habe ich auch aktiv versucht, mich unterzuordnen und also irgendwie auch so, bin, glaube ich, auch schon so mehr oder weniger bewusst in so eine sehr gefällige Opferrolle gegangen, weil ich gedacht habe, so, naja, aber wenn ich in der gut genug bin, dann kriege ich dafür ja vielleicht wieder irgendwie Anerkennung oder so meinen Platz. Das war schon alles schwierig und sehr komplex.
Ist das vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass du eigentlich auch dazugehören wolltest oder ist es jetzt überinterpretiert?
Das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass ich eigentlich auch dazugehören wollte.
Gab es denn außerhalb der Schule eine Gruppe, der du dich zugehörig gefühlt hast?
Ich glaube, dass mir das insofern einfach so an die Substanz gegangen ist, dass es für mich schwer war, dann auch in anderen Gruppen reinzupassen, weil ich gar nicht mehr so genau wusste, wer ich bin, so als Person, die da reinpassen soll. Also ich hatte dann außerhalb der Schule einen Freundeskreis, die waren aber eigentlich größtenteils alle sehr viel älter als ich. Das wurde die meiste Zeit aber einfach nicht thematisiert und ich wollte auch nicht, dass es thematisiert wird, weshalb ich da auch zum Teil dann einfach viele Sachen so abgenickt habe und so mitgelaufen bin, um einfach möglichst wenig aufzufallen. So generell, wenn ich möglichst wenig auffalle, kann ich vielleicht einfach so in dieser Gruppe mit existieren, ohne dass jemand was sagt. Das war dann, glaube ich, so sehr lange die Strategie.
Und das ist dann, muss man ehrlicherweise sagen, mit 17 nicht so gut gelungen, das nicht auffallen, weil dann bist du nämlich Mutter geworden, was einen ja doch nochmal deutlich unterscheidet von den allermeisten in dem Alter. Hat dir das eine neue Gruppe eröffnet? Also warst du dann woanders zugehörig oder war es eher das Gegenteil, dass du noch mehr draußen warst?
Naja, auch wieder nur so halb. Also zum einen hat es mir natürlich so ein bisschen eine andere Gruppe eröffnet, weil ich dann irgendwie auf einmal in Elternzeit war und irgendwie meine Vormittage in der Krabbelgruppe verbracht habe. Aber eben nur zwischen
30-Jährigen.
Anderen Müttern, die alle so in ihren 30ern waren, genau. Mit denen ich natürlich eine große Gemeinsamkeit hatte, nämlich dieses Kind. Oder also nicht spezifisch dieses Kind, aber ein Kind in diesem Alter. Aber dann ja schon wieder so ganz viele andere Anknüpfungspunkte nicht. Und dann habe ich da schon auch probiert, viel reinzupassen. Ich habe so mit 17, 18 sehr viel daran gelegt, möglichst zu wirken, als könnte ich auch schon 30 sein. Das war ja dann aber auch nicht ich selbst. Also ich habe generell eigentlich immer sehr viel versucht, eine andere Person zu sein, um als diese Person vielleicht irgendwo richtig echt ein Teil einer Gruppe sein zu können.
Jetzt spulen wir mal nach heute vor, 13 Jahre später. Glaube ich, kann man sagen, du bist 30, du bist verheiratet, du bist selbstständig, du bist, wie wir gesagt haben, Mutter. Fühlst du dich denn heute einer Gruppe zugehörig oder ist sozusagen deine kleine Familie deine Gruppe?
Ich fühle mich auf jeden Fall einer Gruppe zugehörig oder mehreren Gruppen zugehörig. Meine Familie ist auch gar nicht so klein. Also meine Frau, meine Tochter und ich, wir wohnen in einer Wohngemeinschaft mit noch zwei anderen Menschen zusammen, auch mit denen wir eigentlich eher eine große Familie so zusammen sind. Und das ist auf jeden Fall eine Gruppe, also das ist so meine engste und nächste Gruppe. Das ist meine Familie zu Hause, diese vier anderen Menschen. Aber auch ansonsten so jetzt in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, viel eben auch mit anderen Menschen, die kreativ arbeiten und so, habe ich sehr das Gefühl, eine Zugehörigkeit gefunden zu haben. In erster Linie, glaube ich, weil ich mich mit Leuten umgebe, die tatsächlich mich als Person mögen und nicht irgendeine angepasst ausgedachte Version meiner selbst.
Jule, zum Schluss, wenn du jetzt diesen Menschen, die dir in der Schule das Leben schwer gemacht haben, die später dann auch noch, ich habe es eingangs gesagt, zu einer Lesung von dir gekommen sind, sich extra Tickets besorgt haben.
Das waren nur sehr
haben.
Wenige, das, also möchte ich ganz, also ganz klar sagen.
Auch wenige können ja einen Eindruck hinterlassen. Wenn du denen jetzt nochmal begegnen würdest, was würdest du ihnen heute sagen, was du damals vielleicht nicht spontan genug warst zu sagen oder einfach nicht gewusst hast?
Ich glaube, also zum einen hätte ich gar nicht so viel Interesse daran, mit diesen Leuten nochmal zu reden. Aber eigentlich würde ich mir sonst fast wünschen, dass auch bei denen vielleicht also eine Reflexion dahingehend stattfindet, wie denn überhaupt so eine Dynamik zustande kommen kann. Weil ich glaube, dass es schon einfach immer viel darum geht, dass Menschen das seltsam finden, wenn eine Person vielleicht irgendwie ein bisschen anders ist als sie selbst. So das Fremde und das Unbekannte macht ja in ganz vielen Bereichen Leuten einfach erstmal so grundsätzlich so ein bisschen Angst. Und dann will man das lieber nicht nah an sich dran haben. Und ich glaube, dass das Menschen sehr gemein macht. Und ich hoffe eigentlich, oder würde, wenn ich diese Möglichkeit hätte, das zu sagen, dahingehend eigentlich einfach so ein bisschen anhalten wollen, zu sagen, habt ihr da mal drüber nachgedacht, was das auch irgendwie macht? Weil ich wirklich auch glaube, dass gerade den Leuten aus meiner Schulzeit nicht bewusst ist, wie tiefgehend beschädigend das für mich und mein Wohlbefinden war. Das war nicht witzig für mich.
Sagt Jule Weber, Autorin und Spoken-Words-Künstlerin. Früher war sie draußen, heute ist sie drin, mindestens in ihrer Familie. Wir haben gehört, wie groß die ist. Danke dir, Jule.
Bitte, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn man neu in einer Stadt ist und Leute kennenlernen will, also auch dazugehören will und das Ganze möglichst ohne Tinder, dann geht das immer noch am einfachsten beim Sport zum Beispiel. Eine noch relativ neue Sportart und noch dazu eine mit besonders großem Gemeinschaftsgefühl ist Hobbyhorsing. Habt ihr vielleicht schon mal bei Insta oder TikTok gesehen? Da reiten Menschen auf einem Steckenpferd über zum Beispiel Hindernisse oder bewegen sich wie beim Reiten mit richtigen Pferden in der Kür, zum Teil mit Kostüm und Musik. Vanessa ist Hobbyhorserin und kann uns deswegen sagen, woher dieses große Gemeinschaftsgefühl bei ihrem Sport kommt. Hallo Vanessa.
Hallo.
Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland Hobbyhorsing gerade so betreiben?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also es gibt schon sehr, sehr viele Vereine. Also ich würde schon sagen, dass es zwischen 20 und 50 Vereine gibt. Aber genau wie viele Kinder das jetzt machen, also bestimmt 500 Kinder, aber genau kann man das noch gar nicht so sagen.
Aber 500 ist ja auch immer noch eine eher kleine Gruppe, wenn man jetzt mal zum Beispiel an Fußball denkt. Da reden wir eher über ein paar Millionen. Kommt daher dieses große Gemeinschaftsgefühl, weil man eben so eine kleine Gruppe noch ist?
Genau, also die Gemeinschaft kommt daher, dass wir einfach zusammen eine neue Sportart aufbauen. Das ist ja doch eher ungewöhnlich und die Gemeinschaft wächst einfach, dass immer mehr neue Trainer dazukommen und ja, wir veranstalten halt neue Turniere, wir gründen Vereine, erstellen ein Regelwerk und so weiter und das verbindet.
Du bist aber ja auch, habe ich gesehen, im Reitsport mit echten Pferden unterwegs. Genau. Wie unterscheidet sich da das Gemeinschaftsgefühl?
Also ich würde schon sagen, dass die Gemeinschaft beim Hobbyhorsing ein bisschen ja, enger ist oder auch ein bisschen netter, würde ich jetzt sagen. Obwohl vergleichen kann man das schon schwierig. Also beide Gemeinschaften sind wirklich schön. Aber ich finde auf Hobbyhorse-Turnieren vor allem, dass es da doch eher ein Wir-Gefühl ist und weniger als Konkurrenz. Und das finde ich ist beim Reitsport einfach größer, dass das Konkurrenzdenken da doch größer ist.
Spielt vielleicht auch, ist jetzt eine Vermutung von mir, das Geld eine Rolle, oder? Also ein Reitsport hat ja auch ein bisschen mehr Investitionen, muss man da ein bisschen mehr Geld aufbringen. So ein Pferd kostet einfach mehr als ein Steckenpferd, ne?
Das stimmt, genau. Das ist halt eben auch eine Geldfrage, ob man ein günstiges Pferd hat oder ein teures. Das macht dann auch einen Unterschied.
Jetzt genau. Wollen wir nicht verheimlichen, dass es auch jede Menge Spott und Hohn gibt über deinen Sport. Also nicht über das Reiten, sondern über das Hobbyhorsing, weil Menschen sagen, das sieht irgendwie witzig aus. Warum reiten da junge Frauen vor allem mit Steckenpferden durch eine Turnhalle über Hindernisse? Trägt das auch zu diesem Gemeinschaftsgefühl bei?
Ja, auf alle Fälle. Also fast jeder hatte schon mal mit dem Mobbing einfach Berührung. Ob es jetzt nun wirklich persönlich ist, dass Kinder in der Schule gemobbt werden oder eben bei Instagram und Facebook und Co., dass man da Hate-Kommentare bekommt. Das ist jedem Hobbyhorser sicherlich schon passiert. Und deswegen versuchen wir da eben da entgegenzuwirken. Und das verbindet halt auch.
Was macht ihr da?
Ja, wir versuchen einfach, dass Hobbyhorsing einfach bekannter wird, also normaler, und versuchen halt durch ganz viele Zeitungsartikel, Fernsehanfragen oder eben durch Videos, die man teilt, dass einfach Hobbyhorsing präsent ist bei allen. Und ja, wenn es immer bekannter wird und jeder Hobbyhorsing kennt, dann wird das auch normaler für alle.
Was hast du durchs Hobbyhorsing gelernt?
Ja, dass man einfach, wenn man an die Träume glaubt, sehr viel erreichen kann. Also ich habe als einfache Hobbyhorse-Trainerin angefangen und inzwischen bin ich halt als Richterin deutschlandweit und auch europaweit aktiv. Und das bringt einfach Spaß, dass man so schnell sieht, was man erreichen kann. Das hätte ich in einer anderen Sportart jetzt zum Beispiel nicht so schnell erreicht. Also da geht das nicht so schnell.
Und ich nehme an, man lernt wahrscheinlich auch schneller Leute kennen, weil die Gruppe noch so überschaubar ist, oder?
Ja, das auch. Und vor allem auch eben deutschlandweit. Also uns schreiben halt ganz viele neue Trainer an. Wir haben zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, wo fast alle Trainer aus Deutschland mit drin sind. Und da vernetzt man sich und tauscht sich aus. Und das werden auch immer mehr. Und natürlich trifft man auf den Turnieren auch immer wieder neue Leute.
Aber sind das vor allem junge Menschen, Jugendliche, Kinder vielleicht? Oder sind da auch Erwachsene bei?
Genau, also die Teilnehmer sind in Deutschland hauptsächlich Kinder, aber die ganzen Trainer, die Turnierveranstalter und auch die kleinen Unternehmer ist ganz verteilt zwischen 20 und 50, würde ich sagen, ist da alles vertreten.
Warum gibt es beim Hobbyhorsing so ein großes Gemeinschaftsgefühl? Das hat uns Vanessa erklärt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Ich drop jetzt mal ein paar Wörter und ihr schaut mal, was das mit euch macht. Zugehörigkeit, Mitläufer, Anschluss finden, Gruppenzwang, Teilhabe und letztes Wort Außenseiter. Ein Teil dieser Wörter ist jetzt eher positiv besetzt, würde ich sagen. Zugehörigkeit, Teilhabe, auch Anschluss finden. Und der andere Teil ist eher negativ. Der Gruppenzwang natürlich, die Mitläufer und Klassiker Außenseiter. Trotzdem liegen die sechs Begriffe ganz nah beieinander, wenn es um den Wunsch oder auch das Bedürfnis geht, Teil einer Gruppe zu sein. Das ist tief in uns verankert. Wir sind schließlich soziale Wesen. Und besonders wenn wir jung sind, brauchen wir Anschluss, brauchen wir eine Gruppe. Wie das gelingen kann, worauf man da achten muss, darüber möchte ich jetzt sprechen mit Norman Gutersohn. Er ist Psychologe und vielleicht kennt ihr ihn ja von Instagram. Da ist er unter Frag einen Psychologen unterwegs. Hallo Norman.
Hallo Dominik.
Warum ist gerade für junge Menschen Zugehörigkeitsgefühl so wichtig?
Das Zugehörigkeitsgefühl ist generell ein Grundbedürfnis. In der Jugend kommt allerdings hinzu, dass unsere Identität durch das Zugehörigkeitsgefühl Stück für Stück aufgebaut wird. Wir suchen letztendlich gleichaltrige Personen, die unsere Werte teilen, die unsere Identität prägen können. Das ist eine sogenannte kritische Lebensphase.
Und heißt das aber umgekehrt, wenn man keinen Anschluss findet, bildet sich keine Identität raus?
Nein, es kann sich auch ohne Anschluss eine Identität herausbilden. Wir haben eben auch noch andere Grundbedürfnisse, wie Selbstbestimmung, wie Kompetenz, können das Ganze kompensieren. Mhm. Allerdings kann das ganz schön schwierig manchmal sein.
Lass uns vielleicht anders mal drauf schauen, von innen nach außen sozusagen. Wenn man jetzt in der Schule in so einer Clique ist und dann machen die Dinge, zum Beispiel andere ausschließen, vielleicht sogar andere mobben, die findet man selber gar nicht gut, aber irgendwie schweigt man dazu. Warum nimmt man das in Kauf?
In der Jugend ist natürlich der Drang nach Zugehörigkeit ziemlich stark. Da ist der soziale Druck so groß, dass man lieber mal von seinen Werten zurücktritt. Es gibt beispielsweise das Asch-Experiment. Das zeigt ganz schön, dass wir in einer Gruppe manchmal von unseren Werten und von unserem Eindruck zurückgehen, wenn 80% oder 90% einer anderen Meinung sind.
Ja, ich habe ja auch schon gesagt, du bist bei Instagram ziemlich aktiv. Ist das denn ein, in Anführungsstrichen, vollwertiger Ersatz für das Leben außerhalb des Internets, dass man online sich Communities anschließt, oder brauchen wir ganz dringend immer wirklich dieses 1:1 analoge mit Menschen?
Es kann das Ganze zum Teil kompensieren, also auch Freundschaften über Länder hinweg, die man online pflegt, sind richtige Freundschaften. Allerdings vor Ort wäre es doch schon mal gut, wenn man jemanden hat, der einen unterstützt, der einen in den Arm nimmt und für einen da ist. Das heißt, Online-Freunde sind eine super Basis, reichen aber letztendlich nicht immer aus.
Aber für Menschen, die sich jetzt einer ganz besonderen Gruppe zugehörig fühlen, die vielleicht nicht die Mehrheit der Gesellschaft ist, ist es doch eigentlich auch ein sehr guter Ort, selbst wenn es eben nicht in echt ist, sondern in Anführungsstrichen nur online, oder?
Definitiv. Wenn ich Werte und Meinungen vertrete, die eventuell nicht so weit verbreitet sind oder ein Hobby habe, das eher in den Nischenbereich fällt, dann ist der Online-Bereich großartig, weil ich eben sehr viel einfacher Kontakt zu anderen Menschen finde und ich entdecke vielleicht, hey, mein Bereich ist doch gar nicht so nischig wie gedacht, denn es gibt für die meisten Nischen doch trotzdem hunderte oder tausende Menschen, die mein Interesse oder meine Werte vielleicht doch vertreten.
Sagt Norman Gutersohn, Psychologe, auf Instagram unterwegs als Frag einen Psychologen über die Gründe, warum wir uns zugehörig fühlen wollen. Vielen Dank, Norman.
Sehr gerne.
Dazugehören wollen. Ein zutiefst menschliches Gefühl, woher es kommt und was passiert, wenn wir es nicht erfüllt sehen. Darum ging es in diesem Ab 21 Podcast. Wenn ihr dazu Gedanken habt, meldet euch gerne bei uns. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.